Origi. 4-0 Liverpool.
Lukas Moura. Vollkommener Irrsinn.
Wenn er trifft, steht Chelsea am 29. Mai in Baku. Hazard. Chelsea steht im Finale.
Ja, Doppelspitze, der Fußball-Podcast meldet sich zurück aus dem fußballerischen Wahnsinn. Was war das für eine Europapokalwoche? Das war der Live-Kommentar jeweils von DAZN von diesen drei Wahnsinnsspielen. In der Bundesliga ist aber auch einiges passiert. Die Bayern sind noch nicht Meister. Das ist ja auch eine Rarität in diesem Jahrzehnt. In Liga 2 hat der HSV Schiffbruch erlitten und ein großer holländischer Stürmer hat seine Karriere beendet. Das alles und noch viel mehr in Folge Nummer 32 von Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Ich bin Kevin Schulte und an der anderen Leitung ist Leon Ginzel.
Einen wunderschönen guten Tag, ja. Ich bin auch noch leicht im Delirium, würde ich behaupten. Letzte Woche war pickepacke voll mit langen Abenden in diversen Kneipen und mit viel Gejubel und verrückten Last-Minute-Toren. Also da war wirklich, ich glaube, alles drin. Und das war für mich auch wieder der Beweis und irgendwie auch so eine Wiedergeburt, wie geil Fußball sein kann, was man ja manchmal auch vergisst, wenn da so ein paar andere Diskussionen immer reinspielen. Stichwort Videobeweis, das verdirbt eigentlich manchmal den Spaß. Aber das war eine Woche wirklich geil. Also es hat wirklich wieder richtig Spaß gemacht, sich die Spiele anzugucken und wieder auch mal Sensation und Wunder zu erleben. Spannenderweise in der Champions League ja häufiger als irgendwo anders. Einfach eine verrückte Fußballwoche.
Ja, ich könnte eigentlich auch mal wieder so ein Sabbatical gebrauchen von dem ganzen Fußballwahnsinn. Ja, also Es war ja kein Abend ohne irgendein Wahnsinnsfinale sozusagen von den jeweiligen Partien. Frankfurt dann bitter noch ausgeschieden am Donnerstag. Auch da hätte es ja fast ein kleines Wunder gegeben. Gut, ich denke, das wird richtig lang, das wird richtig schmutzig heute in den nächsten Minuten, wenn wir über all das sprechen wollen. Vorher noch natürlich ganz wichtig, wir sind wie immer zu hören auf allen gängigen Podcast-Portalen. Das heißt zum Beispiel dieser meinsportpodcast.de, Spotify, natürlich auch iTunes, wo man uns auch bewerten kann. Tut das bitte, wäre sau cool, wenn es euch gefällt. Gerne 5 Sterne geben und vielleicht sogar einen Kommentar hinterlassen. Wir versprechen, wir geben alles heute, damit wir uns diese 5 Sterne auch verdienen. Ja, und damit würde ich sagen, können wir jetzt reingehen.
Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch.
Ja, und bevor wir zu den wahnsinnigen Europacup-Partien dieser Woche kommen, blicken wir erstmal nach Deutschland, auf unsere Bundesliga, die ja auch immer noch richtig Potenzial hat, zumindest oben und im weiteren Tabellenverlauf dann auch noch rund um die Champions League Plätze. Und das gucken wir uns jetzt mal genauer an, was da passiert ist.
Bundesliga, der Überblick.
Ja, und da gucken wir natürlich erstmal nach ganz oben. Das Rennen um die Schale ist nach wie vor offen bis zum 34. Spieltag. Kevin, du als Statistikfreak, vielleicht erwischt dich auf den kalten Fuß, aber vielleicht weißt du es auch. Wann ist die Meisterschaft das letzte Mal am letzten Spieltag entschieden worden? Das wissen wir ja gar nicht mehr. Das ist ja Ewigkeiten her. Ich weiß es ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.
Also ich könnte jetzt mal reinwerfen, die Nummer, wo Wolfsburg Meister wurde, da war es auf jeden Fall erst am letzten Spieltag die Entscheidung. Ja. Das heißt 2009, 5-1 dann, glaube ich, gegen Werder Bremen gewonnen im letzten Spiel. Und da gab es noch die Möglichkeit für, ich glaube, es waren die Bayern, die konnten noch theoretisch Meister werden. Ja und gut, die letzten Jahre war das Ding immer im zweistelligen Bereich, was den Vorsprung der Bayern auf den Tabellenzweiten betraf. Also da gab es ja dann so Scherze mit 28. und 29. Spieltag schon durch.
Ja.
Also jetzt ohne das, was wir jetzt noch nachschauen wollen, das könnte es gewesen sein. Auf jeden Fall, wenn man jetzt eingeschult wird, dann hat man noch nie erlebt, dass die Bayern vor dem 34. Spieltag noch nicht durch waren.
Ja, das ist schon echt eine Besonderheit.
Ja.
Und haben sie es natürlich auch ein bisschen selber zuzuschreiben und einem sehr akribischen Videoschiedsrichter in Köln.
Ja.
Heiße Debatten geführt wieder mit Bayern-Fans hier, ob das jetzt, also das war doch nie im Leben wirklich abseits und beziehungsweise warum wird das überhaupt gepfiffen, war ja keine klare Fehlentscheidung und so weiter und so fort. Fakt ist, rein digital nachgemessen war es abseits, ne? Das muss man halt leider so sagen.
Ich, Ich meine, klar, mit dem bloßen Auge, mit dem menschlichen Auge kann man es nicht sehen. Da ist die Technik dann in dem Fall schlauer. Ja. Aber klar, so oft wie wir den Videobeweis kritisieren, was Handspiele betrifft, weil ja im Prinzip der Videobeweis kann ja auch nicht klären, Hand oder kein Hand, weil es bleibt am Ende durch diese schwammige Regel immer noch Auslegungssache und dann hat man eben mehrere Köche, die da dann am Ende den Brei verderben, wenn sich Köln einschaltet. Im Prinzip sage ich bei dieser Handspielnummer, irgendwie muss man ja die Grenze ziehen. Und wenn die Linie kalibriert ist und was weiß ich, wie genau sie misst, auf 1 Zentimeter genau oder so, dann ist klar, dass es dann auch solche Entscheidungen geben kann. Ich finde, man kann nicht kritisieren, dass es da jetzt Abseits gegeben wurde. Man kann mal grundsätzlich sagen, macht das Sinn? Oder sagt man in solchen Szenen, wo wirklich vielleicht so ein Toleranzbereich ist, wo man es wirklich nicht sehen kann. 5 bis 10 Zentimeter sagt man dann im Zweifel für einen Stürmer. Aber deswegen kann man doch jetzt nicht in dem Fall den Schiedsrichter oder das Schiedsrichterteam oder den Videobeweis kritisieren, weil bei Olympia wird jeder 100-Meter-Sprint auch übers Fotofinish entschieden. Da kriegen auch nicht alle die Goldmedaille um den Hals gehangen. Also deswegen verstehe ich da jetzt den Ärger der Bayern-Fans nicht.
Nee, aber das ist natürlich auch dem geschuldet, dass sie sich ein bisschen generell ärgern, die Meisterschaft noch nicht perfekt gemacht zu haben. Und so ein bisschen haben wir das ja schon geahnt in den Folgen, die wir davor hatten und haben da ja auch besprochen, ne, wie wird das wohl ausgehen. Und da hast du folgende Prognose gewagt, die sich jetzt bewahrheitet. Hören wir mal kurz rein. Folge 31 war das.
Sieg gegen Hannover, das dürften sie schaffen. Dann ein Punkt in Leipzig und ein Sieg gegen Frankfurt, wobei ich eben glaube, da komme ich nochmal zurück zu meiner These, dass es diese 7 Punkte gar nicht braucht, weil Dortmund keine 9 Punkte jetzt holt.
Ja, hast du schon ziemlich genauso vorhergesagt, ne? Also Punkt in Leipzig stimmte ja sogar und vor allen Dingen die Prognose, dass Dortmund eben federn lässt vorher schon.
In Bremen in dem Fall, genau.
Ja, die beißen sie, glaube ich, auch im Arsch, ne? Weil wenn sie das gewonnen hätten gegen Bremen, dann wäre das Ding jetzt nämlich ganz anders. Also, gut, Derby-Sieg oder Niederlage in dem Fall, Sieg für Schalke mal außen vor, das war natürlich ein spezielles Spiel, aber auch das Ding gegen Bremen unnötig im Endeffekt, ne?
Ja, vor allen Dingen mit 2-0-Führung da im Rücken und dann ja haut ausgerechnet Pizza das Ding da rein und Birki sah da ja extrem schlecht aus. Jetzt hatten sie Glück gegen Düsseldorf, wo Hitz extrem schlecht aussieht, aber sie haben es am Ende mit sehr viel Glück in Überzahl dann gewonnen, obwohl Düsseldorf ja sogar in der 97., 98. da sogar noch die Chance hatte zum 3-3. Ja. Also haben sich irgendwie ein Ziel gerettet für die Bundesliga. Ich denke, da sind wir uns einig, ist es ja jetzt nicht das Allerschlechteste, dass es mal wieder so ein Finale gibt mit zwei Mannschaften, die noch Meister werden können und die vor allen Dingen beide gegen Teams spielen, für die es auch um viel noch geht, nämlich um die Champions League Quali.
Ganz genau, da kommen wir schon zum nächsten Brandherd, tabellarisch gesehen. Die Bayern müssen also gegen Frankfurt ran am letzten Spieltag und Dortmund muss nach Gladbach. Und ihr seid plötzlich wieder mittendrin im Champions-League-Gewusel und profitiert von der Schwäche der Eintracht, die gut unter der Woche das Drama in London erlebt hat und dann sich offenbar nicht mehr fokussieren konnte auf das Spiel gegen Mainz. 2-0 verloren. Wie fühlt es sich an, jetzt plötzlich wieder als Borussia-Fan auf der Pole-Position zu sein für den Platz 4? Ich meine, das ist ja völlig irre, oder?
Ja, absolut irre, weil ich meine, du kennst das ja auch, das wird jeder kennen, der Fußball-Fan ist und eine bestimmte Mannschaft supportet. Und zwar, man träumt ja irgendwie, man denkt auch mal über den absoluten Best-Case nach, aber in dem Fall hatte ich wirklich wenig Hoffnung, dass es uns gelingen würde, geschweige denn auf Platz 4 zu springen vor dem letzten Spieltag und geschweige denn jetzt schon die Europa League sicher zu haben, weil wenn ich mir den Spielplan angeschaut habe, jetzt vom 33. Spieltag, Hoffenheim hat ein Heimspiel gegen Werder Bremen, hat verloren 0-1. Wolfsburg verliert 3-0 in Stuttgart, auch völlig absurd. Ja. Und dann Leverkusen, die gegen Schalke eigentlich 3-0 führen müssen, kassieren dann 1-1, können am Ende sogar froh sein wegen des verschossenen Elfers von Caligiuri, dass überhaupt ein Punkt ist. Ja. Also das sind ja alles Ergebnisse, die sowas von gegen den Trend fahren. Ja. Da konnte man ja mit Frankfurt noch am ehesten rechnen, jetzt nach diesem bitteren Aus gegen Chelsea und wo die Beine schwer sind. Mhm. Das hattest du ja auch schon durchaus prognostiziert, dass es am Ende für Frankfurt ziemlich heikel werden könnte in dieser Saison.
Die haben einfach den Fokus gerade auf der Europa League und ich glaube, die sind jetzt mittlerweile auch am Limit angekommen, was den Kader angeht. Ja, das hat sich, glaube ich, am Sonntag war es ja bewahrheitet, haben ja dann einen Tag später gespielt. Da war die Luft raus, offenbar, kann man ja auch in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen, ne? Wenn du da so ein dramatisches Spiel hast in London, 120 Minuten Elfmeterschießen, sogar in der Verlängerung noch besser warst als Chelsea, zwei dicke Chancen hattest, ne? Durch
Haller, das eine ja, Ding.
Durch Haller, wenn das reinfällt und David Luiz dann nicht so spektakulär noch klärt, ne? Alles so Sekundenbruchteile, die dich vom Erfolg oder dann eben vor dem totalen Aus trennen und dann wieder den Fokus zu legen auf die Bundesliga, obwohl ich auch sagen muss, hilft ja alles nichts, weil im Endeffekt, wenn es richtig scheiße läuft für Frankfurt, verspielen sie alles, ne? Weil sind sie weder jetzt, gut, Europa League-Finale ist jetzt halt einfach durch und Champions League dann vielleicht auch. Und wenn es ganz schlimm läuft, können sie ja meiner Meinung nach sogar noch rausrutschen, auch aus den Europa League-Plätzen, ne?
Ja, richtig. Und zwar, wenn sie jetzt in München verlieren, was ja nicht unrealistisch ist, dann bleiben sie eben bei diesen 54 Punkten. Ja. Dann haben wir dahinter, wen haben wir dahinter? Ich gucke mal eben hier auf meine Kicker-Stecktabelle, den VfL Wolfsburg, der steht bei 52.
Ja.
Gewinnt mutmaßlich gegen Augsburg, dann überholen sie die Frankfurter. Frankfurt wäre dann auf 7 und dann hätte man ja natürlich noch Hoffenheim, die in Mainz spielen, was jetzt auch nicht völlig absurd ist, da zu gewinnen. Und dann wäre Frankfurt sogar Achter und das hätten sie wirklich aber jetzt auch mal aus neutraler Sicht formuliert nicht verdient.
Nee, auf gar keinen Fall. Die haben so eine starke Saison gespielt, auch einen krassen Fansupport, auch wenn dann natürlich ein oder andere Fans mal über die Stränge geschlagen haben. Trotzdem ist es Wahnsinn, wie die auch jetzt in London wieder supportet wurden. Und dann am Ende mit leeren Händen dazustehen, tut einem, glaube ich, irgendwie weh, auch als neutraler Fan, so, ne, weil sie, und das muss ich auch mal sagen, sie meinen, die haben die Fahne, die deutsche Fahne im Europacup hochgehalten. Als letztes Team und dann so bitter gescheitert und in der Liga jetzt plötzlich auch hinten dran. Das ist natürlich wirklich, wirklich bitter.
Was sagst du denn jetzt? Wie wird so ein Spiel ausgehen? Bayern gegen Frankfurt, Gladbach gegen Dortmund. Also wie gesagt, die Ausgangslage ist ja für beide im Prinzip ähnlich. Ja. Die jeweilige Konkurrenz aus Frankfurt und Gladbach spielt selbst noch um richtig viel, aber Bayern eben Heimspiel, Dortmund ja zu uns nach Gladbach und ja, wir haben ja jetzt vielleicht wieder ein bisschen Selbstvertrauen, auch wenn das bis zum 1-0, was ja dann ausgerechnet Drimmitsch gemacht hat, auch jetzt nicht so der grandiose Auftritt war. Aber am Ende geht es ums Ergebnis und ja, ich bin mal gespannt. Also wie ist so dein Szenario für den Samstag?
Also ich sag mal so, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Bayern das in irgendeiner Art und Weise gegen Frankfurt verdaddeln. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Heißt aber nicht, dass es nicht passieren kann. Weil man kann sich auch nicht vorstellen, dass Liverpool unbedingt ein 3-0 aufholt im Rückspiel gegen Barcelona. So, die Konstellation ist natürlich jetzt eine andere. Es kommt jetzt wirklich darauf an, wie Frankfurt sich nochmal zusammenreißen kann und die Sinne schärft vor diesem allerletzten Spiel. Ist halt einfach ein Finale, was ja auch geil sein kann. Und sie haben es ja immer wieder bewiesen, auch jetzt gegen Benfica, dass sie Dinger nochmal irgendwie umdrehen können, eine andere Richtung drehen können. Und Chelsea, ich meine, Wahnsinnskader eigentlich, eine top besetzte Mannschaft, auf allen Positionen wahrscheinlich um Längen eigentlich vom Blatt her besser als Frankfurt besetzt. Und trotzdem liefern die da so eine starke Partie ab. Und wenn sie das abrufen können in München gegen ihren Ex-Trainer, der ja auch auf einem wackeligen Stuhl sitzt und vielleicht sich ja denkt, naja, wenn ich ihn entlassen werde, dann schenke ich meinen Frankfurtern hier nochmal den Sieg. Nein, weiß ich nicht. Aber das ist natürlich auch brisante Konstellation. Ne? Niko Kovac ja auch umstritten. Deswegen, wenn die Bayern es unter der Woche nicht so wirklich hinbekommen, die Sinne zu schärfen und vielleicht da auch noch so ein bisschen diese Kovac-Nummer rumgeistert und Frankfurt auf der anderen Seite es schafft, nochmal sich als Team zu pushen und zu sagen, okay, wir hauen jetzt nochmal alles rein. Wir hauen jetzt wirklich nochmal alles rein und fighten und gewinnen da vielleicht. Also das ist schon im Bereich des Möglichen. Vor allen Dingen erinnert mich das irgendwie an die Konstellation, ist auch vor Bayern gegen Nürnberg, wo ja auch kein Schwein damit gerechnet hat, dass Bayern da eben unentschieden spielt. Ne? Und Frankfurt hat noch eine ganz andere Qualität als Nürnberg. So, auf der anderen Seite Gladbach-Dortmund. Ja, bei Dortmund kommt Reus wieder, ne? Wenn ich mich
recht... Genau, der ist wieder am Start nach der Sperre.
Ist wieder am Start, war jetzt auch nicht unbedingt immer der Riesenfaktor in den letzten Spielen davor, aber gut, kann sich ja auch anders entwickeln. Die waren aber auch gegen Düsseldorf, also sorry, die haben nicht stark gespielt. Die hatten Schweineglück da auch irgendwie mit dem Sieg rauszugehen. Jetzt weiß ich aber nicht, wie stabil ihr schon seid, ne? Jetzt auch, klar, in Nürnberg da 4-0, das kann was bringen. Also ich sag immer, meine träumerische Vorstellung wäre, auch wenn das dir wehtut natürlich, ist, dass Frankfurt in München gewinnt. Und Dortmund irgendwie doch noch die Meistertitel klar macht. Das wäre halt geil, weil das wäre einfach mal ein geiles Finale. Das wird dir nicht schmecken, weil du natürlich darauf setzt, dass Gladbach gewinnt. Das wäre schon klar. Aber das ist so meine fußballerisch hoffnungsvolle Prognose. Und die realistische Prognose sieht natürlich so aus, dass Bayern das in irgendeiner Art und Weise gewinnt. Und ihr unter Umständen natürlich auch, weil ihr den Tabellenplatz 4 verteidigen wollt. Und dann
ja.
So. Aber ich weiß, ich habe im Gefühl, dass das irgendwie wird nochmal dramatisch. Es wird dramatisch.
Ich sag mal so realistisch auf einen Bayern-Sieg oder irgendwie, ich meine, den reicht ein Unentschieden. Ne? Also irgendwie werden sie sich sicherlich da durchmogeln. Ich glaube allerdings auch nicht unbedingt daran, dass wir gegen Dortmund was holen. Also, weil so überzeugt bin ich davon nicht. Und Reus wird wieder spielen. Sancho, der jetzt gegen Düsseldorf erstmal auf der Bank saß, bringt dann auch vom anderen Flügel richtig Tempo rein. Schwierig. Also meine Hoffnung liegt so ein bisschen daran, jetzt aus Gladbacher Sicht, dass Bayern irgendwie nach 20, 30 Minuten schon 2-0 führt, damit, und das wird ja bei den Dortmundern ankommen, damit da so ein bisschen die Luft raus ist. So, und wenn es da noch 0-0 steht in Gladbach, dann denke ich, würde so ein Spielverlauf im Parallelspiel uns in die Karten spielen. Ehrlicherweise muss ich aber sagen, wenn ich am Ende wetten würde, dann würde ich Leverkusen auf der 4 sehen. Über die einfach noch gar nicht gesprochen. Die können der lachende Dritte sein. Spielen ja bei deiner Hertha.
Mhm. Ja, und die sind ja gerade auch eher so ein wilder Hühnerhaufen. Wenn man sich das 4-3 da anguckt in Augsburg. Das war ja auch so ein klassisches vorletzter Spieltagsspiel. Keiner geht für keinen, geht's mehr um irgendwas. Und dann ist die Abwehr hinten offen und dann gewinnt man da irgendwie doch noch mit 4-3. Aber Hertha möchte sich natürlich auch mit gebührendem Respekt von Pal Dardai verabschieden als Cheftrainer. Hat das letzte Heimspiel. Das sind auch so Sachen, da gewinnst du auch nicht mal eben so als Leverkusen, obwohl die natürlich gerade eigentlich gut drauf sind, jetzt gegen Schalke Punkte liegen lassen haben. Aber das ist auch eine krasse Entwicklung, da müssen wir an anderer Stelle vielleicht mal drüber reden, aber was jetzt auch ein Havertz da spielt aktuell oder ein Brandt, das ist eine Bombenoffensive aktuell, was die da zelebrieren. Und Havertz werden sie auch nicht mehr so lange
aber
halten.
Aber eben auch eine Wundertüte, ne?
Ja. Aber eben auch eine Wundertüte, sehr volatil in dem, also man kann sich schwer vorhersagen, mal gewinnen sie 6-1 und dann sind sie aber plötzlich wieder so fahrig, dass sie da so ein Schalke-Spiel fast verlieren. Ja, also, boah, ja, das ist, hängt auch, du hast schon recht, ne, auch so, wenn die Zwischenergebnisse dann vielleicht auch publik gemacht werden, das verändert natürlich auch schon noch was, gerade heutzutage ist ja sehr schnell gemacht. Geil wäre natürlich sowas wie, Bayern muss irgendwie, liegt hinten 0-1 und kriegt dann in der 93. noch wieder so einen indirekten Freistoß wie damals gegen den HSV und, keine Ahnung, Arjen Robben oder so, schießt dann den Ausgleich, das würde auch passen.
Genau.
Wird dann Meister.
Robben oder Ribéry, genau. Ja, genau. Wenn die es machen am Ende. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe jetzt gerade, während du über Hertha gesprochen hast, nochmal in der Statistikbox gekramt. Und zwar ist ja eine Wahnsinnsstatistik. Hertha hat die letzten beiden Spielzeiten auch zu Hause mit Heimspielen abgeschlossen. Und zwar in der Saison 2016-17 vor 2 Jahren gegen Bayer Leverkusen und mit 2-6 verloren. Da ging es um nichts mehr.
Ja.
Und dann. Also Hertha war schon in der Europa League und Leverkusen im Mittelfeld. Auf jeden Fall im letzten Jahr dann gegen RB Leipzig. Da ging es für beide um nichts mehr. Hertha gegen Leipzig 2-6. Also, ja. wenn man tippen müsste auf das Spiel Hertha gegen Leverkusen, dann könnte man eigentlich direkt auf Ergebnis gehen 2-6, weil das wäre dann eine Trilogie. Also ist ja unfassbar. Ja. Ja. Kann man denn zweimal in aufeinanderfolgenden Jahren am 34. Spieltag mit 6-2 verlieren? Dann würde uns nicht mal mehr ein 2-0 reichen wegen des Torverhältnisses.
Du kannst alles sein in Berlin, das weißt du doch, auch ein 2-6. Das ist durchaus immer möglich bei Hertha, die ja in der Rückrunde offenbar auch generell nicht so motiviert sind. Bin mal gespannt, ob ein Ante Kovic, der jetzt ja offiziell auch mal als Cheftrainer jetzt vorgestellt wurde oder zumindest gesagt wurde, dass er das Amt übernimmt, ob der das ändern kann. Kommen wir vielleicht gleich nochmal etwas detaillierter zu, um das mal abzuschließen. Also, Prognose aus einer fußballromantischen Sicht, die ja jetzt gerade wieder on vogue ist, ne? Stichwort Liverpool, holt Dortmund im letzten Spieltag irgendwie noch die Meisterschale. Und aus einer fußballrealistischen Uli Hoeneß Sicht macht Bayern das Ding klar und bei euch bin ich mir wirklich unsicher. Also, kann ich nicht so sagen. Ich drücke euch natürlich irgendwie auch die Daumen, dass ihr es schafft, aber ich bin da ein bisschen emotionslos, ehrlich gesagt.
Ja, wer will es dir verdenken? Also ich denke mal, es sind viele Leute zwiegespalten, weil sicherlich ja sieht man Leverkusen jetzt nicht unbedingt so gerne in der Champions League. Klar, die spielen geilen Fußball, aber irgendwie dann 5., 6. Spieltag, wenn es nur noch um die Europa League geht, dann gehen da meistens auch nur 20.000 ins Stadion. Deswegen sicherlich wird man das Spiel Gladbach-Dortmund mit gemischten Gefühlen begehen, aber die Mehrheit ist sicherlich dafür, dass Dortmund den Titel holt, da machen wir uns auch nichts vor, weil man ist so ein bisschen Bayern satt, auch wenn ich natürlich nicht auf Dortmund setzen kann, weil dann würde es ja bedeuten, dass sie auf jeden Fall bei uns gewinnen und damit bin ich nicht d'accord.
Naja, klar. Also so oder so können wir uns auf eine Sache einigen, es wird ein richtig geiler letzter Spieltag.
Definitiv. Und ja, für euch geht es eben um nichts mehr. Du hast eben schon sozusagen die Überleitung gemacht, aber es ist ja ein besonderes Spiel für Paul Dardai. Ist ja auch ganz schön jetzt, dass ihr jetzt die letzten zwei Spiele noch gewonnen habt. Also geht es dann jetzt nicht irgendwie mit so einer mega Negativserie zu Ende. Und jetzt in Augsburg war ja auch gerade mit Kalou, wie cool kann man eigentlich sein? Also er sollte sich in Kulu umbenennen. Also stimmt. Wie geil kann man so einen Elfmeter schießen?
Naja.
Schön in die Mitte, 92. Minute, sensationell.
Ja, das kann er. Wenn er eins kann, dann das. Erinnere mich auch mal, dass er irgendwie, wie war das denn, Elfmeter verschossen hat, glaube ich, und dann wurde er wiederholt und er hat ihn nochmal genauso geschossen. Keine Ahnung, auf jeden Fall hat er ganz gute Nerven, der Mann. Und ja, also ich bin natürlich mit der Saison insgesamt nicht zufrieden, obwohl ich mich erinnere, dass ich, als wir mal am Anfang darüber gesprochen haben, als Hertha echt gut gestartet ist, und dann war so dieses Jahr Bayern ein paar Spiele verloren und Krise und Dortmund echt souverän vorne. Und dann haben wir auch so drüber geredet, wer könnte da jetzt noch hochkommen. Hertha war ja ganz gut auch, hat ja gegen Bayern gewonnen auch. Ich wusste es irgendwie schon, dass die es nicht halten können. Also, dass jetzt am Ende sie Zehnter werden oder wie auch immer, das ist ja auch völlig okay irgendwie. Man wünscht sich natürlich auch mal wieder die Europa League oder so, aber im Endeffekt mit dem Kader und der Qualität der anderen ist es schon in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt. Natürlich, wie es verlaufen ist in der Rückrunde, ist es halt ärgerlich. So, das ist halt so ein typisches Hertha-Ding. Immer irgendwie das sich um die Früchte der Arbeit bringen, sozusagen um den Lohn der guten Arbeit. Das ist halt einfach schade, ne? Ist unnötig. Und ja, wie gesagt, was ich gerade eben schon meinte, ob Antekovic da den Trend jetzt umkehren kann, ob der jetzt mal auch vielleicht nochmal an manchen Stellschrauben dreht und das Team nochmal umformiert, die Talente weiter fördert, aber auch nochmal irgendwie eine größere Konstanz reinbringen kann, weiß ich nicht. Dafür kenne ich ihn zu wenig als Trainer. Ich schätze ihn so ein bisschen so ein wie Dardai auch als
Förderer. Er hat ja so die, ja, wollte ich gerade sagen, er ist ja jetzt auch in einem ähnlichen Alter, 43, ja, glaube ich. Jovic hat ja selbst schon bei Hertha gespielt auch. Und jetzt, wie die Bild berichtet, soll es sich ja auch um das gleiche Vertragsmodell handeln, was ja auch einmalig ist in der Bundesliga, sprich unbefristeter Vertrag. Und wenn man sich am Ende der Saison entscheidet, das geht jetzt so nicht weiter in der Konstellation, dann geht es halt zurück in den Nachwuchstrainerbereich.
Ja.
Also es ist ja wirklich im Prinzip alles wie unter Dardai. Jetzt kann man natürlich Preetz eine gewisse Mutlosigkeit unterstellen, aber auch du hast es ja letztes Mal schon angesprochen, wahrscheinlich wird es eher so eine konservativere Lösung und die ist es jetzt, anstatt dass es jetzt irgendwie total der Aufbruch in ein neues Zeitalter ist, aber es ist jetzt auch nicht so, dass Dardai jetzt eine scheiß Zeit hatte bei Hertha, im Gegenteil. Also er war super lange da und hat den Verein und vor allen Dingen viele tolle Spieler entwickelt.
Absolut. Da wird auch keiner ihm jetzt irgendwie böse sein oder nachtreten wollen. Es wurde ja so ein bisschen komportiert, dass er auch Probleme hatte mit verschiedenen Jugendspielern, die dann teilweise auch wechseln wollten, weil sie nicht unter ihm zum Zuge gekommen sind, weil er teilweise auch seine Lieblinge gefördert hat, wie zum Beispiel auch seinen eigenen Sohn. Also den er mal mitgenommen hat, hat jetzt irgendwie einen anderen Jugendspieler so. Kann alles sein, weiß man nicht. Vielleicht spielt er auch eine Rolle, dass jetzt, wo er sicher nicht mehr da ist, dass sich Leute dann auch mal trauen, sowas zu sagen oder so, ne? Wo man sich auch so denkt, dann sprich's halt vorher an. Aber gut. Ja, also im Endeffekt auch da abwarten, kann positiv überraschen, ist natürlich die konservativere Sicherheitsvariante von Preetz, ne? Aber muss ja nichts heißen. Ist ja auch so ein beliebtes Ding, ne? Leute aus dem eigenen Nachwuchs erstmal hochzuholen, also auch Trainer auch und dann zu gucken, wie es da passt, weil die den Verein kennen, Struktur kennen, System kennen, Spieler kennen, ja. Gut, wird man abwarten. Und eine andere Trainerentscheidung ist auch gefallen bei Schalke 04. Wird's, ich weiß nicht, spricht man ihn jetzt, weil er in England gewirkt hat, einfach David Wagner aus, oder? Er ist ja auch... Ja,
David Wagner letztendlich, David Wagner, die Wagner-Pizza.
Ja, ja. Die Wagner-Festspiele, sehe ich schon kommen, wenn sich ineinander macht, die Wagner-Festspiele von Gelsenkirchen.
Auf jeden Fall, das wird die Schlagzeile der Bild sein nach den ersten drei Siegen.
Ja.
Aber es ist ja auch irgendwie eine gewisse Ironie, dass der Trauzeuge und beste Kumpel von Jürgen Klopp ausgerechnet zu Schalke geht und dort jetzt seine erste große Trainerstation hat.
Ja,
ja, also ich habe jetzt gelesen, lustigerweise Dieter Hecking, das war ja bekannt, da gab es ja auch Gespräche, er hat die jetzt auch bestätigt, hat gesagt, das hätte er gerne gemacht. Wahrscheinlich wird er jetzt stattdessen erstmal eine Pause einlegen. Es ist ja jetzt die komplette andere Entscheidung. Hacking wäre eher so die Variante Sicherheit, sage ich jetzt mal. Da weiß man, was man hat. Wagner sicherlich kommt mit sehr großen Meriten, mit der Erfolgsstory Huddersfield im Rücken, aber auf Schalke, da haben schon ganz andere Trainer nicht funktioniert.
Allerdings, und das ist auch ein bisschen meine Sorge, geiler Trainer mit Sicherheit, vom Typ her ja auch so ein bisschen ähnlich wie Kloppo, ne? Und funktioniert sowas auf Schalke? Es ist natürlich immer verführerisch. Ich kann mir auch vorstellen, wenn du als Trainer das Amt angeboten bekommst, Verein mit Tradition, eine geile Fanbase, finanziell sehr gut aufgestellt durch tolle Sponsoren aus dem russischen Ausland. Da hast du natürlich eine tolle Struktur erstmal. Und vielleicht blendest du so ein bisschen dann auch aus, was für ein Schleudersitz das auch ist und denkst dir, na komm, aber ich, David Wagner in dem Fall, krieg das schon hin. Es spielt natürlich schon eine Rolle, denke ich mal. Klar, und das ist ja auch vom Kader her jetzt nicht das schlechteste Team der Liga. Die sind halt, normalerweise sind sie nur in Top 5. Haben es dieses Jahr einfach nicht abgerufen, so. Und ja, wird auch spannend zu sehen sein, wie der sich da entwickelt. Und man kann nur hoffen, dass die Verantwortlichen da mal ein bisschen mehr vielleicht auch von vornherein kooperieren, ihm mehr wirken lassen und dann auch mehr Geduld haben. Wobei, bei Tedesco hatten sie auch viel Geduld, aber es hat einfach nicht mehr gepasst. Ne? Muss man auch mal so sehen.
Ja, und ich bin sehr gespannt darauf, wie der Fußball sich entwickeln wird. Weil Tedesco hat ja in seinem ersten sehr erfolgreichen Jahr, das muss man ja auch dazu sagen, zweiter Platz, Vizemeisterschaft, hat er ja im Prinzip hinten dicht gemacht und offensive taktisch auf den Rasen gebracht, wenn man es mal wohlwollend ausdrücken will. Das hat super funktioniert, im zweiten Jahr eben überhaupt gar nicht mehr. Und ich bin gespannt, wie es Wagner angeht, weil er hat ja mit Huddersfield Fußball gespielt, der sich eben ja nicht gerade auf jetzt irgendwie Ballbesitzfußball fokussierte, logischerweise, weil er so krass unterlegen war gegenüber den anderen Mannschaften in England, dass es ja im Prinzip auch viel über lange Bälle ging. Dann hatten sie ja den Colin Kwaner vorne drin, Elias Katschunga, die alle eine deutsche Vergangenheit haben. Aber das ist ja eben was völlig Konträres. Und im Prinzip erinnert es ja sogar so ein bisschen an Tedesco, der ja auch eine Trainerstation erst hatte, eine Cheftrainerstation im Profifußball, Erzgebirge Aue, hat die dann da vor dem Drittliga-Abstieg bewahrt. Und das war ja Abstiegskampf pur. Aber bei Schalke soll es jetzt eben wieder hoch hinausgehen in Richtung, ja, wahrscheinlich kann man es nicht unterhalb von Europa League vermitteln, auch wenn man eigentlich sich von vornherein bewusst sein sollte, ja, vielleicht gibt es eine Überraschung, aber grundsätzlich ist das eine Konsolidierungssaison, weil ich meine, da passt es an so vielen Ecken und Kanten nicht. Die müssen ja auch die ganze Mannschaft neu aufbauen. Also das wird eine Aufgabe, die ist schon ordentlich.
Ja, das stimmt. Wird spannend zu sehen sein, was da abgeht. Und wer das nicht mehr miterleben kann aus erster Hand, sind zwei Vereine, die schon abgestiegen sind. Oh, das war eine tolle Überleitung. Hannover 96 und die Glubberer gehen runter in Liga 2. Das steht jetzt fest nach dem letzten Spieltag. Also da bin ich jetzt auch relativ emotionslos, ehrlich gesagt. Verbinde ich jetzt mit beiden nicht so viel. Haben jetzt beide auch einfach keine starke Saison gespielt. Beim Club tut es mir ein bisschen mehr leid, weil die sind ja wirklich nochmal hochgekommen. Ein bisschen trotz einer Bayern des 1-1 hat gewinnen. Vielleicht sogar, wenn sie den Elfmeter reinmachen. Auch, muss ich auch mal reinziehen. Stuttgart ist safe in der Relegation, was jetzt schon fast als Erfolg gelten kann beim VfB. Ja, was hast du so für Bezüge zu den Absteigern?
Ja, ich meine, 96 jetzt auch schon das zweite Mal innerhalb von, was sind es jetzt, 3 Jahren abgestiegen. Also, ich meine, die kommen auch von der Europa League unter Mirko Slomka, war das ja vor nicht allzu langer Zeit richtig geil, die Entwicklung da mit Leuten wie Panda und Schlaudraff, Jakonan, wie sie alle hießen, und ja, dann ist irgendwie einiges schiefgelaufen und ich glaube, die müssen erstmal auch mal innerhalb des Vereins mal wieder einen gemeinsamen Kurs bekommen, also rund um diese ganzen Kind-Debatten und so, also da kann man auch nicht beruhigt arbeiten. Am Ende, ich meine, die sind nicht jetzt an den letzten 3-4 Spieltagen abgestiegen, beide Mannschaften nicht, sondern im Prinzip so in der Hinrunde. Ich sag mal, nach der Hinrunde war auch noch was möglich, da war der Abstand auch nicht riesengroß, aber so Hinrunde, Ende der Hinrunde bis jetzt eben so letztes Saisondrittel, da haben die ja beide eigentlich nichts geholt. Klopp hat sich vielleicht zu spät vom Kölner getrennt, weil unter dem neuen Coach fand ich es eigentlich relativ stimmig. Also die haben ja wirklich gegen Bayern diesen Punkt geholt, gegen Dortmund einen Punkt ermauert, gegen Schalke hätten sie gewinnen müssen. So schlecht war das jetzt nicht, aber am Ende ist es ist ja wie so häufig. Also die Mannschaften, die dann die Mittel nicht so richtig haben, die bleiben dann auch unten, wenn sie irgendwie so eine Aufstiegs-Euphorie erst gar nicht mitnehmen können.
Ja, das stimmt. Ja, und Stuttgarts Gegner ist ja noch zu bestimmen in der zweiten Liga. Und da kommen wir jetzt mal zu
Fußball Deutschland, was machst du sonst so?
Ganz genau. Und wir gehen rein in die zweite Liga, die ja auch eine dramatische Wendung nochmal im Endeffekt erlebt in den letzten Spieltagen und eine für viele Fans im hohen Norden traurige Nachricht jetzt an diesem Wochenende zu vermelden hatte. Der Hamburger SV ist raus aus dem Aufstiegsrennen in Richtung erste Liga. Kevin, auch ein Wahnsinnsspiel letztendlich, ne? 4-1 gewinnt Paderborn gegen den HSV. Und ich habe da also zwei Gedanken dazu auch während des Spiels gehabt. A, im Pokal haben sie sich ja noch geschlagen, auch in Paderborn, ne? 2-0 gewonnen. Und auf der anderen Seite diese enorme Aufwärtstrend von Paderborn und HSV, die da irgendwie auseinanderfallen. Und vielleicht bevor wir darüber sprechen, hören wir uns mal einen Standpunkt an von einem gewissen Aaron Hunt, der Folgendes nach dem Spiel zum Besten gegeben hat.
Doppelspitze, ehrlich.
Fakt ist, wir haben hier verloren, hochverdient verloren, weil wir uns einfach verpisst haben, alle auf dem Platz. War keiner dabei von Anfang an, der irgendwie ein bisschen Mut gezeigt hat. Ist traurig, wie wir so ein Spiel angehen, wenn man so eine katastrophale Rückrunde spielt. Ich glaube, wir haben jetzt 10 Spiele ungefähr nicht mehr gewonnen, dann hat man es einfach auch nicht verdient aufzusteigen.
Ja, Aaron Hunt bei Sky. Und er hat recht, also da war, genauer gesagt, seit dem St. Pauli-Spiel, seit dem 4-0 auswärts im Derby, haben die keins mehr gewonnen. Kein Spiel, das ist absolut Wahnsinn. Ich habe jetzt auch nochmal geschaut, zur Winterpause 6 Punkte Vorsprung. Herbstmeister, 6 Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten. Und jetzt sind sie schon vor dem 34. Spieltag raus. Und was ja Bände spricht, ist im Prinzip, du hast es jetzt eben schon mal angerissen, dieses 4-1 von Paderborn, im Prinzip, es wundert einen gar nicht mehr. Mhm. Also wenn man das mal sich zu Gemüte führt, die verlieren 4-1 in Paderborn. Davor die Woche 3-0 zu Hause gegen Ingolstadt, die vor dem Spiel 17. waren. Die haben ja fast überall verloren. Ich glaube, vorletzte in der Rückrundentabelle in Regensburg verloren, am Ende dort mit 9 Mann gespielt. Ja, es ging ja schon alles schlecht los, die Saison. 0-3 gegen Kiel, wenn ich mich gerade dran erinnere. Dann mit Wolf hat es super funktioniert erstmal. Die haben auch nicht gut gespielt, aber zumindest stand die Defensive, haben dann irgendwie hinten raus immer einen gemacht, 1-0 gewonnen häufig. Und jetzt ist ja die Stabilität vollkommen hinten rüber gefallen, auch in Union leichtsinnige Fehler, jetzt auch in Paderborn leichtsinnige Fehler. Und jetzt haben sie ein Torverhältnis von plus minus null. Und das ist der einzige, das ist der wirkliche Kracher. 21 Tore schlechter als Union. Das werden sie nicht mehr aufholen.
Da können wir uns ziemlich sicher sein, das werden sie nicht mehr aufholen. Ja, das ist schon irgendwie. Auf der einen Seite weißt du, denke ich mir so, okay, wer so eine schlechte Rückrunde spielt, der hat es auch nicht verdient. Ein bisschen, und das ist ja wirklich selten bei mir, tut es mir fast leid, weil ich so denke, da haben wir ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen, ne? Das ist halt auch wirklich jetzt teuflisch. Wenn sie jetzt nicht aufpassen, kann ihnen wirklich das Schicksal drohen von anderen Traditionsvereinen, wie jetzt auch zum Beispiel MSV Duisburg, der jetzt wieder runtergehen musste in die dritte Liga. Also kann man nur hoffen, und da äußern sich ja schon die ganzen HSV-Granden jetzt. Felix Magath, der sich gerade gefühlt zu jedem Thema äußert, hat ja auch gesagt, irgendwie, da muss jetzt irgendwie radikaler Umbruch her. Uli Stein irgendwie. Ja, Uli Stein irgendwie, der sagt, dass wir spielen noch schlechter als in der ersten Liga oder keine Ahnung, also irgendwie noch ein Superlativ drangehängt. Das, wo ich auch mal denke, Leute, ja, das wissen wir aber mittlerweile alles. Das wissen wir schon seit zig Jahren, dass es beim HSV so läuft. Aber es passiert irgendwie nie grundsätzlich mal was. Keine Ahnung. Was da mal, ich meine, der Umbruch personell ist ja auch da. Sie haben ja auch viele junge, gute Spieler jetzt irgendwie drin gehabt, ne? Das hat ja auch teilweise Spaß gemacht, den zuzugucken und so. Da war ja auch mal ein neues Gesicht auf dem Feld. Aber vielleicht müssen eben noch so Leute gehen wie ein Aaron Hunt, wie ein Lewis Holtby. Gut, die werden wahrscheinlich jetzt eh nicht in der Saison dabei sein mehr. Und mal wirklich auch ein Lasogga, der ihnen viel Gutes gebracht hat, also gerade in der Relegation oft, ne? Aber vielleicht ist so einer, der auch mal dann gehen muss und Platz machen muss für neue, um einfach auch mal so eine Art, dieses gebrandmarkte Image loszuwerden. Vielleicht kann das helfen.
Naja, ich meine, letztendlich, wenn man sich den Kader anschaut, da ist ja wirklich, es gibt da einiges an Potenzial. Und Hand und Holpi, die sind ja auch noch keine 38. Also was die in dieser Saison geleistet haben, ist ja auch wirklich ja unterirdisch. Und das der Gipfel war dann Holtby, der dann eben nicht zum Unionsspiel, zum wichtigen Spiel mitreisen wollte und sich quasi dann selbst ja aus der Mannschaft buxiert hat. Und
warum wollte er eigentlich letztendlich, wenn man hatte der Busangst oder Zugangst oder was war das Problem?
Ja, also ich weiß auch nicht, was ihn da geritten hat, zumal er ja dann irgendwie unter der Dusche stand danach, nachdem er gesagt hat, ne, ich will nicht mit, jetzt wo ich wieder nicht in der Startelf bin, dann will ich erst gar nicht mit. Und dann hat er wohl unter der Dusche sich gedacht, ach Mensch, Louis, das war jetzt nicht so geil. Dann ist er wieder zurück quasi zu Hannes Wolf und dann war die Tür sozusagen ja schon zu. Konsequenterweise geht ja auch nicht. Also ja, man kann ja jetzt da nicht irgendwie sich alles mit sich machen lassen. Und letztendlich, Lasogga, auch der hatte ja geile Momente, auch wenn das irgendwie immer so ein bisschen mit der Brechstange war, 70. reingekommen, aber dann hat er häufig noch 2-3 Buden gemacht da in der Hinrunde. Aber letztendlich, klar, da war jetzt, stand jetzt fest, der bleibt nicht, weil der kostet viel zu viel Kohle. Dann hast du andere Leute wie den Mangala, der von Stuttgart ausgeliehen ist. Sicherlich guter Spieler, aber da steht auch fest, der ist nur ausgeliehen. Die haben ja auch kein gemeinsames Ziel mehr. Douglas Santos, Sakai, die Außenverteidiger sind viel zu gut für den HSV. Die spielen eh nächstes Jahr in der ersten Liga oder im Ausland. Also, weißt du, was ich meine? Also irgendwie, ich habe das Gefühl, am Ende waren da nur noch Egoismen auf dem Platz und Wolf hat es nicht mehr einfangen können.
Ja, vor allen Dingen hast du ja auch irgendwie gesehen, auch gerade bei den Gegentoren, da war ja kaum noch Gegenwehr da. Ganz bezeichnend, das war das 2-0, muss ja gewesen sein, direkt nach der Halbzeit, wo irgendwie Pass nach vorne und dann eigentlich schon so halb abgefangen, dann lässt er sich aber den Ball so völlig ohne Gegenwehr abnehmen, läuft dann, ich weiß gar nicht, ob es Van Drongelen war oder wer das auch mal war, läuft dann so begleitschutzmäßig neben dem Stürmer her, da kann dann auch den anderen ausspielen und schießt das Ding rein. Also es war ja völlig... Also naja, das war auch bezeichnend und ja, gut, im Endeffekt haben sie es dann auch nicht verdient so. Ist natürlich auch für die Region, für den HSV, oder für Hamburg meine ich jetzt, auch ein bisschen, die leiden natürlich dort oder sowas, ne, klar.
Immerhin gibt es aber auch im nächsten Jahr Hamburger Derbys. Also ja, zwei Jahre in Folge, HSV gegen Pauli hat es selten gegeben in der Fußballgeschichte. Aber davor, das will ich auch sensationell. Letzter Spieltag, HSV gegen Duisburg. Also Duisburg ist abgestiegen. Das ist ja wirklich ein Totentanz. Also quasi der Sensenmann unter den Fußballspielen.
Ja, das ist echt traurig eigentlich.
Also, schlimmer geht's ja nicht.
Das wird wahrscheinlich dann aber auch so ein völlig absurdes Ding, irgendwie so ein 5-5 oder so.
Genau. Oder 0-0.
Ja, also genau.
Oder dazwischen gibt es nichts.
Ah Gott, ja, aber was natürlich aus Berliner Sicht ganz geil ist, dass Union zwar nicht safe aufgestiegen ist, logischerweise, weil sie noch mit Paderborn kämpfen, aber sich auf jeden Fall oben gehalten haben bis zum Ende der Saison, ist ja auch mal was Neues, auf jeden Fall Relegation spielen und das auch ganz souverän jetzt gegen Magdeburg gemacht haben und ja, jetzt dann auch sogar die Chance haben, direkt hochzugehen und das wäre ja auch geil. Also das wäre ja, da haben wir nämlich mal ein Berliner Derby in der Bundesliga.
Jo.
Das wäre halt auch mal fett. Und ja, wie ist dein Gefühl, was das angeht? Also Paderborn spielt
ganz Dresden, schwierig.
Union in Bochum, für die geht es beide um nichts mehr.
Also irgendwie ist ja die Ausgangslage total simultan. Also Paderborn in Dresden, Union in Bochum und für die Gegner geht es jeweils wirklich um gar nichts mehr. Aber die können halt eben auch nichts mehr verspielen. Also sind nicht mehr unten drin, sind aber nicht mehr oben dran. Und im Prinzip, klar, Paderborn hat diesen einen Punkt Vorsprung. Union muss gewinnen, weil wenn sie nur einen Punkt holen, das Torverhältnis von Paderborn ist deutlich besser. Ja, also ich meine, Union strotzt auch nicht vor Auswärtsstärke. Allerdings, die zweite Liga ist auch ein bisschen unberechenbar. Gerade auch so Mannschaften wie Bochum und Dresden sind auch unberechenbar. Ich meine, Fabian, wir kennen ihn noch aus der Russland-Folge, der mit uns in Russland war.
Ja.
Der ja auch sehr gerne in Union beim einer alten Försterei sich die Spiele vor Ort anschaut und zum Union-Kenner auch geworden ist. Der sagte mir vor dem letzten Spieltag, sagt er mir, Paderborn wird gegen Hamburg gewinnen, hat er recht gehabt, Union gewinnt gegen Magdeburg. Also stimmt schon mal.
Ja.
Und er hat aber auch gesagt, am letzten Spieltag verlieren beide.
Okay. Und
das ist natürlich auch noch eine Variante. Also ich meine, Union, wie gesagt, ich sehe die in Bochum jetzt eben nicht locker 2-0, 3-0 gewinnen, so wie man das irgendwie, keine Ahnung, von Bayern und Dortmund in der ersten Bundesliga als Äquivalent jetzt schon am letzten Spieltag irgendwie erwarten kann. Aber die zweite Liga ist so eng.
Ja, es hätte natürlich auch eine gewisse, einen gewissen Reiz, einen gewissen Charme, wenn Union in die Relegation gegen Stuttgart geht und dann der halbe Prenzlauer Berg im Aufruhr ist in Berlin, ne? Weil dann erstmal so plötzlich, ach du Scheiße, ja, wissen gar nicht, wie sie entscheiden sollen, weil sie natürlich so vom Coolness-Faktor halten sie wahrscheinlich eher zu Union auch, ne? Aber dann spielen plötzlich ihr Heimatverein spielt dann plötzlich gegen Union. Nein, aber das wäre ja auch irgendwie, auf jeden Fall kannst du jetzt schon mal ausrechnen, dass wenn sowas kommt, dass die BZ oder Bildzeit oder irgendwas zu dem Thema macht, Schwaben in Berlin und dann gegen
in
Union.
In der Tat.
Ja. Und da, ganz ehrlich, sehe ich, also würde Paderborn jetzt gegen Stuttgart spielen, dann würde ich, glaube ich, eher denken, dass Stuttgart das macht. Wenn Union jetzt gegen Stuttgart spielt, allein weil Union, glaube ich, den Faktor Publikum so krass pushen kann bei solchen Spielen, alte Försterei, ich glaube, dass sie da nicht chancenlos sind. Und dann wären sie, glaube ich, erst der zweite Zweitligist, der es schaffen würde, einen Bundesligisten aus der Relegation zu kegeln.
Seit Jahren, ja, absolut. Also, ich weiß gar nicht, wer der Letzte war. Das ja, könnte weiß, fast das Fortuna Düsseldorf ja, gewesen
genau,
sein. Ne?
Ja. Hertha, ja. Skandalspiel. Ja, sonst hat es der Bundesligist immer gemacht. Deswegen, also,
Das ist eine gute These eigentlich. Im Prinzip sehe ich das nämlich ähnlich. Wenn Paderborn auf 3 abrutscht, glaube ich, weil dann, es wäre ja auch noch dieses psychologische Problem, dass man den Aufstieg so schon in der Hand hatte und dann durch eben eine Niederlage oder ein Unentschieden und gleichzeitig einen Unionssieg, wird man es in Dresden dann nicht schaffen. Da gehen ja die Köpfe tendenziell eher runter, weil ich meine, richtig verspielen können beide nichts mehr. Platz 4 ist weg. Der HSV ist so weit entfernt, da geht nichts mehr. Und dann sehe ich irgendwie so eine kleine Komponente, so eine kleine Parallele von Paderborn zu Kiel, die irgendwie eine geile Saison spielen, einen geilen Offensivfußball und am Ende ist wieder die individuelle Qualität, wie in den letzten beiden Jahren Wolfsburg gegen Braunschweig und gegen Kiel, dann entscheidend. Ich glaube allerdings, eben genau wie du, dass dieser Faktor individuelle Qualität in einem Team wie Stuttgart, wo es auch nicht wirklich passt, an der alten Försterei deutlich weniger zum Tragen kommen wird, als jetzt in der Benteler Arena. Also soll jetzt nicht doof klingen, aber deine Heide ist einfach nicht so viel los wie in der alten Försterei.
Ja, nee, absolut. Und ich meine, das wäre ja der Wahnsinn. Also, du kannst ja auch ausrechnen, was in Köpenick abgeht an dem Tag. Also da werden sie wahrscheinlich, könnten sie das Stadion dreimal füllen. Sollte es dann zu dem Spiel kommen und irgendwie wäre es halt auch geil, man gönnt es Union ja auch gönnen, also dass sie dann mal hochkommen und ja, ich glaube, für die wäre das aber auch ein kleiner Kulturschock dann in der ersten Liga. Das wird ein spannendes Experiment, also weil sie halt echt so ein klassischer Zweitliga-Club sind, ja auch immer, ich habe mit vielen Fans mal gesprochen, die sind, nee, wir wollen gar nicht aufsteigen, Zweitliga ist irgendwie, ja, Union gehört so zur zweiten Liga und nee, also Bundesliga, ach, das ist alles auch so ein bisschen, nee, Kommerz und ach, nee, Zweitliga ist schon gemütlich, finden wir cool und nee, so. Aber kannst du mir nicht erklären, dass die das auch geil finden würden, wenn sie in der ersten Liga sind, aber wenn das passiert, wird das halt wirklich auch eine Umstellung, ganz klar.
Ja, zumal auch, wenn man die, wir kennen es ja dadurch, dass wir häufig da auch im Stadion waren, wie eng das alles dort noch ist und so. Da gibt es so diesen, es gibt quasi nur eine Zufahrtsstraße. So, da muss quasi ja, als damals RB Leipzig da war, Hochrisikospiel oder jetzt auch Magdeburg, muss alles abgeriegelt werden. Und wenn da die Bayern kommen, wenn da Dortmund kommt, wenn da Schalke kommt, das wird richtig groß, wenn da Gladbach kommt und Derby gegen Hertha. Also, ich meine, ich finde, es hätte eben, also klar, Paderborn, ich komme auch aus Westfalen, die haben absolut Sympathien bei mir und wenn ich es mir wünschen würde, würden beide hochgehen.
Ja.
Aber natürlich, Union wäre nochmal was Besonderes, zumal man Paderborn vor ein paar Jahren noch in der ersten Liga hatte, die sind dann durchgereicht worden, waren sportlich sogar schon in Liga 4, sind dann, haben wir letztes Mal schon besprochen, wegen 60 Lizenzentzug überhaupt drin geblieben. Das wäre auch ein märchenhafter Aufstieg.
Ja.
Aber Union, Es wäre großartig, auch hier für ganz Ost-Berlin auf jeden Fall.
Und eine Ergänzung vielleicht noch, dann können wir das Thema abhaken. Ein Zufahrtsweg wäre in Köpenick natürlich auch immer der Wasserweg. Ne? Vielleicht wird das dann neu durchdacht, wenn sie in der Bundesliga sind, dass da so ein paar Fans auch mit so einem Dampfer anlegen. Das könnte ja auch durchaus sein.
Ja, ihr seid doch nach einem Schiff benannt, oder nicht?
Ja, vielleicht können wir da den alten Kahn mal rüber geben und ausleihen. Das wäre doch auch gar nicht so schlecht.
Das ist doch eine Idee.
Ja. Gut, dann lass uns noch ganz kurz.
Ja, gut. Sprechen. Also, ich würde sagen, da, ja.
Genau, nee, ich wollte auch nur kurz einfach abhaken hier, Abstiegskandidaten, zweite Liga, Untergang Magdeburg und Duisburg haben wir schon angedeutet. Magdeburg natürlich irgendwie auch tragisch, ein Jahr gespielt, gleich wieder runter. Gut. Ja, und dann ist noch die Frage, wer geht in die Relegation, Sandhausen oder Ingolstadt? Da sind wir, glaube ich, beide auch nicht so wirklich mit Feuer dahinter. Es ist,
geht jetzt, zumal der Relegationsgegner, der steht ja schon fest, wen Wiesbaden ist. Also
ja, gut.
Das ist jetzt nicht, nicht so der Relegationskracher.
Das ist kein Leckerbissen.
Egal, wie es aussieht.
Ja, nee. Genau. Also da drücken wir einfach allen den Daumen, ja, die Daumen. Ja, das ist, da können
genau.
Da können die es machen.
Allen einen Daumen von unseren zwei.
Genau, ja. Wunderbar. Ja, dritte Liga noch kurz. Da ist der KSC durch und wir haben es gerade gesagt, Wien-Wiesbaden in der Relegation und aus Thüringer Sicht hat es Carl Zeiss in eigener Hand am letzten Spieltag und kann die Klasse noch halten. Das ist auch irgendwie schön zu sehen, dass sie das doch noch irgendwie jetzt hinten raus geschafft haben. Und nachdem sie dann zwischenzeitlich, sie haben das letzte Heimspiel davor, hatten sie ja 3-4 verloren gegen, ich weiß gar nicht, wer es war, aber auf jeden Fall dann ja wieder so ein bisschen auf absteigenden Ast. Und jetzt nochmal sich gerettet mit einem Sieg und jetzt können sie es am letzten Spieltag gegen 1860 noch wuppen.
Da geht doch was, oder? Mit der Form im Rücken zu Hause, Ernst-Abbe-Sportfeld.
Ja, also ich denke, also ich hoffe es natürlich irgendwie so aus lokalpatriotischer Sicht. Ich denke, also was auch mal schön wäre, wenn das Stadion mal bumsvoll wäre, dass sie das hinbekommen, weil das ist nämlich auch selten der Fall, interessanterweise. Und
viele gehen da rein?
Boah, frag mich nicht. Also gefühlt, lass das so 10.000 sein? Ich weiß es nicht.
Okay.
Ich reiche das nach aus meiner Rechercheredaktion. Ja, und für 1860 geht es ja auch um nichts mehr. Gleiche Konstellation wie jetzt bei Union und so, ist natürlich immer teuflisch, ne? Gerade so, wie ist denn deine psychologische Haltung dazu bei Teams am letzten Spieltag, bei dem es um nichts mehr geht? Findest du es angenehm, gegen die zu spielen oder eher nicht?
Boah, schwierig. Also ich würde mal gerne so eine statistische Erhebung dazu sehen, weil gefühlt ist es ja wirklich so, es geht ins Extreme. Entweder spielen diese Teams total befreit und das schlägt sich dann meist auch im Ergebnis nieder oder eben ja total laissez-faire und auch das schlägt sich im Ergebnis nieder. Ich glaube, dass das im Prinzip schon ein Vorteil für Jena da ist, da sie zu Hause spielen erstmal. Und du kannst mir erzählen, was du willst. Also 60 ist auch nicht so gefestigt, dass die da jetzt irgendwie so sich gepackt fühlen an der Ehre, weil es ist kein Derby, die sind wie gesagt schon durch. Puh, also ich sehe gute Chancen für Jena. Dann wird es natürlich auch spannend, ab Braunschweig, ab Platz 14 ist Abstiegskampf angesagt und die spielen gegen den 15. gegen Cottbus und auch Cottbus wäre auch für den Ostfußball wichtig, wenn vielleicht wirklich beide drin bleiben.
Ja.
Das wäre natürlich toll, weil weil Chemnitz ist ja aufgestiegen aus der vierten Liga und dann hätte man ja auch nominell wieder einen Ostverein mehr. Mhm. Und gut, Sonnenhof, Großer Asbach, ich glaube, die haben letzten Spieltag klar gewonnen, sind aber immer noch 17. Lotte ist quasi weg, Fortuna Köln und Aalen sind schon weg. Ja, also wenn man sich die vier Absteiger anguckt, das ist jetzt auch im Verhältnis zu Braunschweig, Cottbus und Jena, was die Tradition betrifft, nicht so big, ne?
Ja. Lass das nicht die Fans aus Aalen und Köln hören. Aber und
Sonnenhof Groß Asbach.
Ja, und Sonnenhof Groß Asbach, hallo. Kurz mal geguckt. Ah ja, die fünf Leute haben mir gerade gewunken. Aber nee, ich habe gerade ein bisschen nachgeguckt. Es gibt im Ernst, aber Sportfeld tatsächlich 10.400 Plätze oder so. Also ganz gut.
Ja, das weißt du auch. Ja. Perfekt. Perfekt verortet.
Also wenn das Ding voll wird, das wäre ja mal gar nicht so schlecht. Könnte ja mal tatsächlich passieren. Also auch das, und das ist ja auch geil, das ist letzter Spieltag, alle spielen zeitgleich, genau wie in der ersten, genau wie in der zweiten Liga und es ist überall noch was drinne. Es sind noch so viele Entscheidungen zu fällen und das wird, glaube ich, wieder ein turbulentes und geiles Wochenende, das wir natürlich dann wieder bilanzieren werden, das ist klar. Das ist ganz
definitiv
klar. Ja. Und dann werfen wir noch einen Blick auf andere verrückte Konstellation, andere verrückte Gegebenheiten, die sich zugetragen haben in einer ganz anderen Dimension und schau nochmal, was dann woanders auf dem europäischen Kontinent so passiert ist.
Was geht ab international?
Kevin, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir haben es ja eingangs schon nochmal kurz durchlebt. Was waren das bitteschön für Rückspiele auf dem europäischen Parkett?
Ja, ich war kurz davor, mir Urlaub zu nehmen, beruflich. Also ich konnte es einfach nicht verarbeiten an dem Abend, Liverpool gegen Barcelona. Ich war eigentlich todmüde, Frühschicht und so, ne?
Ja.
Und ich dachte, komm, guckst du dir einfach mal an und dann fällt das 1-0. Und dachte, oh, vielleicht wird der Abend doch noch länger. Aber dann hat ja Barcelona so krass gedrückt. Und Messi, was hatte der bitte für Chancen? Also man muss ihm zugutehalten, er initiiert das auch. Er war geil im Spiel, aber er macht das Ding eben nicht.
Ja.
Und dann dachte ich, ja gut, wenn das 1-1 fällt für Barcelona, dann mache ich aus. Das war so der Deal, den ich mit mir selbst getroffen hatte. Haben sie nicht gemacht. Und dann gibt es diesen wahnwitzigen Doppelschlag. 2-0, 3-0. Und ja, beim 3-0, da können wir jetzt auch mal reinhören. Wir haben den Ton von den Liverpooler Fanradio-Kommentatoren.
Milner from the left. Lovely reverse ball. Shaqiri on the left. Brilliant cross.
Ey, das ist so geil. Das sind ja die Jungs vom Fanradio, ne? Und genau. Wenn man die bei YouTube sich anschaut, das sind ja auch so zwei gestandene Männer, bestimmt so in den 50er, 60ern oder so. Und mit Sicherheit schon einiges erlebt, auch einen ganz guten Körperumfang so. Und wenn die in Wallung kommen, ne? Ey, das ist echt so geil. Und wie die abgehen, das ist natürlich verständlich. Ich meine, Wahnsinn. Also dieser Doppelschlag von Ronaldo, den du auch gar nicht auf dem Zettel hast unbedingt, der dann eingewechselt wird zur Halbzeit. Ja. Auch so ein geiler Move von Klopp, ne? Ich hab das Witzige war, ich habe ihn gesehen bei der Einwechslung, da hat er ihm wieder irgendwas so zugeflüstert und irgendwie so, also mit so einem verschmitzten Grinsen wieder, ne? Und da ich schon so, na, mal sehen, vielleicht reißt er ja irgendwas. Und dann macht er echt die beiden Buden und ich habe es übrigens in der Kneipe geguckt und da ist es so, in dem Pub hier, wenn du da taktisch ungeschickt sitzt, das haben wir leider gemacht, weil wir ein bisschen zu spät kamen, hast du so Lampen, die im Blickfeld des Bildschirms leider sind, die so ein bisschen den Bildschirm verdecken. Und dann mussten wir mal uns so ein bisschen so um die Lampen so rumwursteln. Das sind so riesige Leuchter, ne? Das ist jetzt auch keine, nicht so eine schlanke Glühbirne, sondern ist schon so ein Leuchter. So, und wenn du dann so ein bisschen dich rumwurschst, dann siehst du es halt, aber auch bei den Toren dann immer so geguckt, ey, und dann ist die ganze Kneipe ist natürlich ausgerastet. Also klar, ich glaube, da war kein einziger Fan von Barcelona, alles Liverpool, zumindest Sympathisanten. Und ja, einfach geil, geil, geil. Und dann hat man ja schon das Wunder geglaubt, so, ne? Und noch das vierte hinterher, was ja auch, da können wir gleich drüber reden, auch sehr speziell war. Wir hören mal rein.
12 minutes to go in normal time. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Yeah! 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 Unbelievable!
Ja, eins der beklopptesten Tore der Fußballgeschichte.
Ja, Wahnsinn, ey. Das hat auch keiner so richtig gecheckt, weißt du? Ich sehe nur so aus dem Augenwinkel auch, er nimmt sich den Ball und dann plötzlich führt er die Ecke aus und denkst so, und dann siehst du nur Origi da in der Mitte stehen und dann reinballern. Denkst du, so, zählt das jetzt eigentlich? Ja, eigentlich schon, weil muss ja nicht irgendwie extra angepfiffen werden, Ecke oder so. Und ja, dann stand es 4-0.
Ja, letzte Saison Holstein Kiel in die, vor dem Bundesliga-Aufstieg bewahrt, beziehungsweise Wolfsburg in der Bundesliga gehalten in der Relegation und jetzt schickt er Barcelona nach Hause. Auch eine geile Geschichte, weil ich meine, Salah nicht dabei, Firmino nicht dabei.
Ja.
Dann holt er Wijnaldum noch und zieht den in die Mitte in der Halbzeit. Also es ist ja sensationell. Und im Prinzip die Jungs vom Liverpooler Fanradio, also die sagen ja mehr als 1000 Analysen im Prinzip.
Ja.
Alleine auch nach dem 3-0 da mit seinem This is Delirium. Das kannst du ja auf jedes, keine Ahnung, wenn du so einen Partyurlaub auf Malle machst und du machst dann am Ende so für deine WhatsApp-Gruppe so einen 2-Minuten-Clip, kannst du einfach den Sound von dem 3-0 und 4-0 von den beiden Jungs drüber legen.
Ja.
Dann weißt du, was da abgeht.
Ja.
Also, wenn du Liverpool-Fan bist und dir das Spiel vielleicht noch im Stadion angeschaut hast, ist ja geilstes Erlebnis ever.
Ja, wenn du da im Stadion warst, das habe ich auch gesagt, dann als das Spiel noch lief, meinte ich so, ey, wie geil wäre es jetzt im Stadion da zu sitzen und das mitzuerleben. Ich habe mir irgendwie auch jetzt am Wochenende nochmal so 2-3 längere Clips angeguckt von Liverpool, selber produziert, so mit der ganzen Story. Das ist halt immer auch geil, wenn es natürlich dann auch so ein Spiel wird, so mit der Ankunft der Spieler, dann aufwärmen, sehr geil gedreht, auch so fast schon so kinomäßig, ne, mit so einer geilen Kameraführung auch. Und dann halt die Tore und die Ekstase und am Ende dieses You Never Walk Alone, wenn sie da zusammenstehen vor der Kurve. Ich meine, und das ist doch, das wollen wir doch sehen als Fußballfans. Solche Spiele, solche Wunder, ja, so eine unfassbaren Wendung und auch so solche Typen wie Klopp, der sich ja, obwohl er jetzt bei einem Verein angestellt ist, der nochmal eine Spur professioneller ist und nochmal eine Spur irgendwie, wo es um mehr Geld geht und noch ganz andere Summen im Spiel sind, der trotzdem, finde ich, nach wie vor authentisch ist und der es immer wieder schafft, seine Teams auf den Punkt zu motivieren und den einzureden, einzutrichtern, das sozusagen bei ihnen zu verankern. Leute, das ist unmöglich, aber hat er gesagt, na, aber weil ihr es seid, glaube ich, dass wir eine Chance haben. Glaube ich an die Chance. Und es ist auch so ein genialer Psychotrick wieder. Ne? Das ist halt Kloppo.
Absolut. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich für ihn, dass er sich mit seiner Mannschaft aber auch belohnt jetzt mit Champions League-Titel gegen Tottenham im Finale. Aber ja, es war ein magischer Moment. Am Ende vielleicht gekrönt jetzt durch den Champions League-Titel in der Meisterschaft hat es ja am Ende, kommen wir jetzt noch ganz kurz zu, nicht gereicht. Ja. Manchester City 98 Punkte, Liverpool 97 mit einer Niederlage aus 38 Spielen. Also ich sag mal so, wenn Bayern in der Liga mitspielen würde, würden die auch nur dicke Backen machen, mit einem Fernglas grüßen können. Also das ist ja unfassbar. Ich glaube, City jetzt am Ende irgendwie 14 Sieger am Stück.
Ja.
Liverpool quasi auch. Also Wahnsinn. Auch Respekt an City, dass sie immer wieder diesen Druck ausgehalten haben. Liverpool hat ja gerade in den letzten Wochen häufig auch vorlegen dürfen.
Ja.
Immer wieder haben sie gepunktet. Und das war auch harte Arbeit gegen Leicester vorletztes Spiel, als Kompany dieses Ding da aus 48 Metern gefühlt in den Winkel säbelt.
Ja.
Also unfassbare Meisterschaft in England. Und für Liverpool jetzt 19 Jahre kein Meister, unfassbar bitter ja auch, ne?
Ja, wann spielst du schon mal so eine Saison, ne? Und das hat Klopp ja auch gesagt jetzt nach dem letzten Spiel. Er ist trotzdem stolz auf seine Mannschaft, ist ja auch so. Was willst du da sagen? Du kannst ja nicht mal sagen so, ja, wir haben jetzt die letzten Spiele verkackt, so ist halt selber schuld. Nee, kannst du ja nicht mal sagen. Wir haben ja alles gewonnen, aber weil Man City halt mitmarschiert ist, kannst du halt nichts ausrichten, so. Und er meint ja, bei seinen Ex-Vereinen, so wie Dortmund, war es ja meistens so, dass dann die besten Spieler weggekauft wurden und das wird jetzt ja höchstwahrscheinlich in Liverpool nicht der Fall sein. Also ein Salah bleibt da, ein Sadio Mané bleibt da und wie sie alle heißen. Das heißt, im nächsten Jahr kann er dann wieder drauf aufbauen und das wäre natürlich dann vielleicht ja die wirkliche Krönung, jetzt die Champions League zu holen, was ich durchaus denen zutraue, klar. Und dann nächstes Jahr die Meisterschaft dann doch nochmal perfekt zu machen. Weil nochmal so eine Saison, wo Man City oder ein anderer Verein, wenn sie das halten, das Niveau jetzt, Liverpool, dass dann nochmal so ein Verein das auch so krass macht, glaube ich nicht.
Ich meine, City, die hat ja jetzt schon zwei Saisons so überragend gespielt. Das ist letzte Saison 100 Punkte, jetzt 98, das sind 198 Punkte aus 76 Spielen. 76 mal 3 ist wie viel? 80, 160, 240, 228. Das heißt, sie haben 198 von 228 möglichen Punkten aus 76 Spielen geholt. In England.
Ja.
Wo du eben nicht nur gegen Palace spielst und Brighton mit Verlaub. Also, unfassbar.
Ja, wirklich unfassbar.
Ganz großes Tennis, ja.
Und wo dann halt auch so Teams wie Tottenham dann irgendwie mitmischen und jetzt im Champions League Finale stehen. Ja, auch ein Wahnsinnsspiel gegen Ajax, um das vielleicht nochmal kurz auch aufzurollen. In allerletzter Minute da das Ding noch machen, Ajax dann, glaube ich, wirklich in dem Moment alle Spiele auf den Boden gesunken sind und auch sich nur dachten, leck mich am Arsch. Auch Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Und da vielleicht eine kurze Prognose, obwohl es ja noch ein bisschen hin ist, Liverpool, Tottenham.
Also ich glaube, dass Liverpool am Ende die Nase vorn haben wird, weil die haben ja kein wirkliches Negativerlebnis jetzt gehabt, auch wenn sie nur Zweiter geworden sind. Aber sie können sich ja nichts vorwerfen und auch so, wie sich das gestern gezeigt hat in Anfield nach dem Sieg gegen Wolverhampton am Sonntag. Da überwiegte eher der Stolz und so im Hinterkopf eben, ja, wir haben noch das Champions League Finale und das gewinnen wir, koste es, was es wolle.
Ja.
Und gut, Tottenham ist eine eklige Mannschaft mit Pochettino, die spielen auch einen antizyklischen Fußball, eine antizyklische Philosophie, haben ja überhaupt auf dem Transfermarkt gar nichts gemacht vor der Saison. Für England ja total untypisch. Bin gespannt, ob Harry Kane wieder dabei ist, ob es reicht. Ich denke mal eher nicht. Vielleicht zockt Lucas Moura nochmal ganz geil, so wie die drei Buden in Amsterdam. Aber also, wenn ich mich festnageln würde, würde ich auf ein spätes 2-1 für Liverpool tippen.
Ja, also ich glaube auch Liverpool macht es einfach, weil sie es machen wollen. Und das wird am Ende dann den Ausschlag geben. Tottenham natürlich mit dem, ja, durchaus schon diesen, man rechnet gar nicht mehr so unbedingt jetzt, dass, also alle gehen davon aus, Liverpool es eben macht, jetzt mit dieser ganzen Sensationsgeschichte mit Barcelona und so. Das könnte der einzige Trick sein von Tottenham, da irgendwie genau das zu zerstören dann. Aber ich setze einfach auf Liverpool und glaube, dass sie es machen. Die spielen ja in Madrid, haben es also nicht ganz so weit, während hingegen, und da kommen wir jetzt zu einer interessanten Debatte auch im Zuge dieser ganzen Europacup-Spiele, während zwei andere Clubs aus England, zwei Londoner Vereine, Chelsea und Arsenal, etwas weiter reisen müssen, um ihr Finale in der Europa League zu bestreiten, nämlich nach Baku. Und da spielen wir einen unserer beliebtesten, würde ich fast sagen, Jingles ein. Denn das wollen wir mal auf einer ganz bestimmten Art kurz mal diskutieren.
Doppelspitze kontrovers.
Ja, Baku. Finalspielort, klar, als Fußball-Traditionsland ist das natürlich immer in der Verlosung mit dabei. Aserbaidschan, wer kennt sie nicht, die großen Clubs aus dem Land und die historischen Erfolge dieses Teams und dieser Nation bei all den Turnieren. Und klar, dass dann so ein Finale auch mal in Baku gespielt wird. Ich denke, das ist jedem Fußballfan durchaus bewusst, Kevin. Ich glaube, das war für dich auch keine Überraschung, oder?
Absolut. Baku, das Anfield des Ostens. Ganz klare Kiste. Ich meine, die UEFA hat sicherlich auch damit gerechnet, dass Karabach Akdam als aserbaidschanischer Meister sich sicherlich für dieses Spiel qualifizieren wird. Ja, jetzt können die Londoner Fans nach Baku reisen. Und das Geile daran ist ja auch, dass die Kontingente jeweils auf knapp 6.000 Tickets beschränkt sind, weil der Flughafen von Baku zu klein ist, um mehr Fans sozusagen landen zu lassen. Und ja, deswegen gehen die restlichen Tickets an Einheimische. Wahnsinnsstory.
Ja, also das ist so in völliger Gänze absurd. Ich finde es halt ein bisschen scheinheilig, dass jetzt bei dem Finale die Diskussion aufkommt, weil es war ja schon vorher klar, dass das Finale in Baku ist. Und jetzt das so aufzurollen, okay. Und ob jetzt Valencia gegen Frankfurt spielt oder zwei Londoner Vereine, macht es ja nicht so den großen Unterschied, weil alle haben eine scheiß weite Anreise. Und es ändert nichts an der Tatsache, dass Baku und Aserbaidschan halt auch zweifelhafte Menschenrechtsbedingungen haben und was du sonst noch alles da reinbringen könntest. Ne? Nichtsdestotrotz, allein diese Kontingentgeschichte ist halt ein Witz. Also sorry, dann ja, das planst du doch vorher. Also das musst du doch vorher mal gucken, wie groß ist der Flughafen. Und unter Umständen reisen halt natürlich Fans von Vereinen an, die ein bisschen weiteren Weg haben. Es ist, naja.
Und ganz ehrlich, ich glaube, wenn Frankfurt das Finale erreicht hätte, wäre die Diskussion bezüglich des Kontingents, bei dem anderen Punkt gebe ich dir recht, weil sie haben ja im Prinzip auch immer Baku gepriesen und da hat keiner darüber geredet. Also ehrlich gesagt, habe ich auch erst davon gehört, als dann irgendwie Bobic sagte, die könnten ja auch im Hyde Park spielen. Und ja, dann im Prinzip so diese ganzen Einzelheiten ans Licht kam, weil vorher wurde die Europa League eben von diesem Wahnsinnslauf Frankfurts überstrahlt. Ja. Nirum Narum, ich würde einfach schon sagen, wenn Frankfurt das Finale gemacht hätte, die sind so reiselustig, das ist ein Once in a Lifetime für unsere Generation, ja, für die Fans. Ich glaube nicht, dass die sich mit 6.000 Karten unbedingt zufrieden gegeben hätten. Bei Chelsea und Arsenal, glaube ich, sieht es teilweise schon anders aus, weil ich meine, die spielen jedes Jahr europäisch und sind jetzt auch, ja, vielleicht ein bisschen gesättigter.
Ja, also es ist halt auch natürlich deswegen so absurd, weil da zwei Teams aus einer Stadt jetzt in eine komplett weit entfernte Stadt fliegen, um gegeneinander zu spielen, nur weil es irgendwie so vorher festgelegt wurde, ne? Und ich meine, ja, es ist immer so, klar, du willst natürlich irgendwie auch so mal anderen Städten die Chance geben, das wechselt ja immer wieder, aber Baku, sorry, hat auch für mich leider keinen wirklichen Europabezug und keinen Bezug zu irgendwie einer europäischen Fußballtradition oder so. Ich finde es schon immer absurd, dass die Formel 1 da stattfindet, aber das ist ja immerhin eine Weltmeisterschaft. So, da kann man es irgendwie noch nachvollziehen. Und ganz wesentlicher Grund ist natürlich einfach auch der Faktor Geld wieder. Also der Faktor Geld, der da im Hintergrund eine Rolle spielt, vom Oligarchen, der da alles, oder na, das ist sozusagen das, der Staat, der dahinter steckt. Das ist halt irgendwie so ein bisschen traurig wieder. Und entzaubert diese, das hat der Kicker, glaube ich, geschrieben diese Woche, entzaubert diese schöne Fußballstimmung, die man in der Woche aufgesogen hat, entzaubert das wieder so ein bisschen und entkräftet das. Wobei ich mir auch ganz ehrlich, ich lasse mir jetzt nicht die Stimmung vermiesen von so einem Finale in Baku. Es ist und bleibt eine geile Woche. Es war eine geile Fußballwoche. Punkt.
Ach, natürlich, natürlich. Das überstrahlt schon alles. Drei ganz große Spiele, die wir jetzt hier abgefrühstückt haben. Das durften wir uns natürlich nicht nehmen lassen. Also, dass wir das nochmal mit ein bisschen Abstand aufarbeiten. Ja, und bevor wir ganz zum Ende kommen, würde ich jetzt nochmal in dem Fall, wir sind in diesem internationalen Sektor unserer Sendung heute, würde ich nochmal ganz gerne nach Holland blicken. Wir haben Ajax Amsterdam angesprochen. Die waren auf Trippelkurs. Es hat aber immerhin fürs Double gereicht. Sie sind seit diesem Wochenende ja zu 99,9% wegen des Torverhältnisses Meister. PSV hat gepatzt, in Alkmaar verloren. Ajax hat gegen Utrecht, glaube ich, 4-1 gewonnen. Ja, das darf auch nicht unerwähnt bleiben. Eine tolle Saison gespielt, Halbfinale Champions League mit einer ganz jungen Mannschaft, die leider ja auch auseinanderbricht. Ganz ja. Jung ist einer nicht mehr, der seine Karriere beendet hat. Das wäre jetzt nochmal die Klammer. Wir bleiben in Holland, haben das ja auch schon angekündigt. Ein ganz großer verlässt die Fußballbühne, der in den letzten Jahren eher nicht mehr von sich reden gemacht hat, hat so im Stillen weitergespielt.
Goedemorgen allemaal, onderweg naar de Kuip voor mijn laatste wedstrijd. Kijk er heel erg naar uit en ontzettend bedankt ook voor de afgelopen 18 maanden en natuurlijk ook de eerste periode. Voelt raar, moet ik heel eerlijk zeggen, maar wel goed. En ik heb er heel veel zin in. Dus laten we er een mooie dag van maken vandaag. Tot straks.
Das war holländisch.
Genau. Ja. Und Robin van Persie, ganz der genau. Es noch nicht erkannt hat.
Robin Legende. Van Persie. Legende. Immer noch, das fand ich interessant, das wusste ich auch nicht, immer noch Rekordtorschütze der holländischen Nationalmannschaft.
Genau darüber, über den Fakt bin ich auch gestolpert in ja. Der DPA-Meldung.
Ja.
Hat sich wirklich lange gehalten da. Auch eine Wahnsinnsbilanz, irgendwie 50 Tore in 102 Spielen oder so.
Ja.
Und hat jetzt wirklich die letzten, ich glaube, anderthalb Jahre für seinen Heimatverein Feyenoord gespielt.
Ja.
Hat sich jetzt bei einer schönen 0-2-Pleite gegen ADO Den Haag von seinen Fans verabschiedet. Aber nein, geiler Typ irgendwie, gefühlt kenne ich ihn auch nur mit grauen Haaren. Aber irgendwie, ja, hatte Wiedererkennungswert auch so seine Spielweise, wenn man sich jetzt zum Beispiel an die WM, was war es denn, die WM 2010 und 14, genau, das waren ja seine großen Turniere, 2010 Finale erreicht gegen Spanien. Hat ja, also Robin van Persie.
Hat auch das eine oder andere Tor gegen Deutschland geschossen, das erinnere ich auch noch schmerzlich.
Ja, stimmt. 2012 auch, als Deutschland gewonnen hat. Ich glaube, da hat auch er eine gute gemacht. Mario Gomez zweimal, ja.
Robin van Persie. Robin van Persie. Ziehen wir nochmal den Hut und verabschieden ihn in den Ruhestand, den er ja schon mit toller Musik im Hintergrund eingeläutet hat in seinem wahrscheinlich war es ein Smart, ich weiß nicht, in welchem Ort er gefahren ist. Auf jeden Fall, genau, sind wir eigentlich schon am Ende angelangt. Eine kurze Eindruck noch, Ajax, ich habe das nur gesehen, haben die irgendwie über 100 Tore geschossen oder so in der Liga? Kann das sein?
Ja, oder in allen Wettbewerben. Gib mir 2 Sekunden.
Ich glaube, es waren in der Liga sogar über 100 oder so, eine Wahnsinnszahl, die ich da irgendwie gesehen habe. Und
boah, Bilanz habe ich, nur die Tordifferenz irgendwie mal gesehen, plus 84 und Trommelwirbel, 115 Tore. Und die haben noch ein Spiel.
Wahnsinn.
Alter Schalter.
Ja, das ist halt
115
auch
Tore.
Ja. Da weißt du auch genau, wo die Stärke liegt bei dem Team, nämlich in der Abwehr. Genau. So.
Auch geil. Also bevor wir jetzt hier aus Holland weggehen, möchte ich nochmal generell auf ein paar Torverhältnisse aus Holland aufmerksam machen. Das ist ja überragend. PSV Eindhoven 95-25 und mein persönlicher Favorit Heerenveen 63-70, Platz 11. Ey, ist das heftig.
Ja, das ist echt krass. Das ist echt krass. Holland.
Eine geile Liga.
Auf die jeden man mal häufig reinschauen sollte, auf jeden Fall. Ja. Sehr cool. Gut. Ja, und zu guter Letzt hauen wir noch mal einen raus. Das passt thematisch vielleicht auf den ersten Blick, auf den ersten Hinhörer nicht ganz zum Thema Fußball, aber es folgt eine Erklärung, die wir dann anschließen werden. Und bevor das Ganze losgeht, müssen wir natürlich unser letztes Element, das uns auszeichnet hier von Doppelspitze der Fußball-Podcast, nochmal zelebrieren. Und ich suche den Jingle raus, der passt. Und hier kommt er auch schon.
Doppelspitze, philosophisch.
Ganz genau. Und jetzt folgt ein Ton, da habe ich Kevin geschrieben, Kevin, wir müssen unbedingt einen Ton aus dem Thüringer Landtag einspielen. Natürlich war erstmal die Frage, warum, Leon? Was soll der Scheiß? Was willst du von mir? Und
Was denn sonst in dem Fußball-Podcast?
Ja, genau, was denn sonst? Natürlich spielen wir genau diesen Ton ein. Und es hat folgende Background. Der Fraktionschef der Thüringer SPD, Herr Hay, hat bei einer Debatte im Landtag zum Thema Abschaffung, und jetzt kommen wir nämlich schon auf die Thematik, die in Thüringen so große Rollen spielen, Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Herzlich willkommen in Thüringen. Darum ging die Debatte. Und da hat die AfD ein bisschen gepöbelt und gesagt, ja, Leute, wir haben das schon längst vorgeschlagen, dass die abgeschafft werden sollen, ein Konzept vorliegt, jetzt eiern wir hier rum, bla bla bla. Und da hat Herr Hay von der SPD folgendes, ja, sehr schönes Statement rausgekloppt vorne am Podium.
Ist bei Ihnen, Herr Möller, und bei vielen Mitgliedern Ihrer Partei und Ihrer Fraktion so, wie wenn man mit einer Taube Schach spielen wollte. Das ist nämlich so, dass Sie die Regeln nicht verstehen, alle Figuren umschmeißen, zum Schluss aufs Brett kacken und noch behaupten, Sie hätten gewonnen. Und genau das sehen wir heute auch wieder hier. Vielen Dank.
Ja, das, so eine Sache wird rausgehauen. Und warum wir es einspielen, ist folgendes. Das Zitat stammt, wenn ich es richtig recherchiert habe, mit meinen glorreichen Recherchefähigkeiten, die ich immer anwende. Ist das ein Zitat von Eric Cantona, dass er sich da irgendwie zu eigen gemacht hat, um die politische Debatte ein bisschen aufzufrischen. Insofern dachten wir, spielen wir den einfach mal ein, den Ton, und freuen uns.
Man kann doch keine Folge ohne ein solches Zitat von Eric Cantona beenden. Also wenn das nicht ein gutes Ende ist für so eine Wahnsinns-Fußballwoche.
Finde ich.
Und auch die perfekte Einstimmung auch auf den letzten Spieltag in Deutschland. Wird ja noch spannend. Es gibt noch Pokalfinale und es gibt noch Champions League Finale, Europa League Finale. Das werden wir natürlich alles noch begleiten. Und ich würde sagen, wir machen dann ja nach dem letzten Bundesligaspieltag ausnahmsweise schon nächste Woche eine neue Folge, oder?
Absolut.
Bietet sich ja an.
Absolut. Und dann werden wir wissen, wer deutscher Meister wird, ob es noch eine Überraschung gab oder nicht. Das wird spannend. Hat Spaß gemacht, Kevin. War richtig cool heute.
Auf jeden Fall.
Ist sonst ja immer so, naja, aber nein, also klang es jetzt nämlich. Nein, aber ich glaube, das ist auch diese Euphorie, die man richtig so aus dieser Woche rausnimmt, aus diesen geilen Spielen, die hoffentlich auch noch in den nächsten Wochen so weitergehen, wenn es in die Finals geht und jetzt auch in der Bundesliga.
In diesem Sinne, nochmal ganz kurz, vielen Dank auch erstmal an alle, die zugehört haben. Und ja, wem es gefallen hat, gerne eine Bewertung hinterlassen bei iTunes. Und gerne auf Folgen klicken auf den bekannten Portalen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns einfach nächste Woche wieder.
So sieht's aus. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch.